Stell dir vor, du stehst an der absoluten Spitze der Welt.
Mhm.
Du bist der Kopf des mächtigsten Imperiums der Erde. Du hast jeden Feind zerschmettert, fremde Nationen versklavt und dein Reichtum ist, ja, quasi grenzenlos.
Das absolute Maximum an Macht.
Genau. Und dann schaust du in den Spiegel und sagst dir mit völliger Überzeugung, ich bin der Einzige, der zählt. Außer mir gibt es niemanden.
Wow, okay.
In der antiken Supermacht Babylon war genau dieses Mindset nicht einfach nur arrogant. Es war das Todesurteil für ein ganzes Weltreich.
Okay, lass uns das mal aufdröseln.
Ja, sehr gerne.
Weil das ist ein Muster, das uns heute viel mehr über unsere eigene Zeit verrät, als uns vielleicht lieb ist.
Das glaube ich sofort.
Weißt du, wir suchen den Untergang von Großmächten oder sagen wir mal großen Unternehmen ja meistens in leeren Staatskassen, feindlichen Armeen oder schlechten Quartalszahlen.
Richtig. Immer die harten Fakten.
Genau. Aber wenn wir uns diese Analyse von Dr. John Oswald zu den Kapiteln 47 und 48 des biblischen Buches Jesaja ansehen, da stoßen wir auf eine völlig andere Diagnose.
Die da wäre?
Die größte Bedrohung ist nicht das Schwert des Feindes, es ist etwas Unsichtbares. Es ist dieser blinde, grenzenlose Hochmut, der das Fundament der Realität einfach komplett ignoriert.
Und genau da steigen wir heute in unsere tiefgehende Analyse ein. Wir nehmen Dr. Oswalds Vortrag auseinander und schauen uns an, was dieser uralte prophetische Text dir, der uns gerade zuhört, heute noch zu sagen hat.
Absolut.
Aber bevor wir uns die Details anschauen, hol uns doch mal kurz historisch ins Boot. Warum ausgerechnet Babylon und warum Jesaja? Wir werfen hier mit antiken Namen um uns, aber was war eigentlich die Ausgangslage?
Ja, das ist wichtig für den Kontext. Um die Wucht dieser Texte zu verstehen, müssen wir uns die geopolitische Katastrophe von damals klar machen. Wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus.
Okay, also wirklich lange her?
Sehr lange. Und Babylon war nicht einfach nur eine Stadt. Es war das New York, das Rom und das Silicon Valley der Antike in einem.
Wahnsinn. Eine unangefochtene, glitzernde Metropole also?
Genau das. Und sie hatten das Volk Israel vernichtend geschlagen. Sie hatten Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, den Tempel zerstört und die Elite der Israeliten als Gefangene nach Babylon verschleppt.
Das ist dann dieses berühmte babylonische Exil, oder?
Richtig. Und für die Israeliten war das nicht nur eine militärische Niederlage. Das war ein existenzielles Trauma. Sie hatten alles verloren. Und Babylon stand da und sagte: Seht ihr, unsere Götter sind stärker. Wir sind unbesiegbar.
Das gibt der Sache natürlich ein ganz anderes Gewicht. Wir haben auf der einen Seite eine traumatisierte Gruppe von Geflüchteten und auf der anderen Seite diese übermächtige Maschine namens Babylon.
Mhm, ein extremer Kontrast.
Und Dr. Oswald zeigt nun, wie extrem der Prophet Jesaja in Kapitel 47 mit Babylon abrechnet. Das Bild, das da gezeichnet wird, ist ja ein unglaublicher Absturz.
Ja, es ist wirklich dramatisch.
Babylon wird da als Königin beschrieben, die plötzlich von ihrem Thron steigen muss. Sie wird in den Staub geworfen. Es heißt, sie muss schwere Mühlsteine drehen, ihren Schleier ablegen und mit entblößten Beinen durch Flüsse waten.
Das klingt für uns heute vielleicht poetisch, aber...
Genau, das wollte ich fragen. Was genau bedeutete das damals im Alltag? Das klingt ja schon hart.
Für die damaligen Ohren war das der absolute kulturelle Schock. Man muss verstehen, wie diese Gesellschaft strukturiert war. Das Drehen von Mühlsteinen, um Mehl zu mahlen, das war nicht einfach nur harte Arbeit.
Sondern?
Es war die niedrigste, demütigendste Sklavenarbeit, die in der Regel von den untersten weiblichen Dienerinnen oder von Kriegsgefangenen verrichtet wurde.
Krass. Und das Watten durch den Fluss?
Mit nackten Beinen durch den Fluss zu waten, bedeutete, dass einem die königlichen, langen Gewänder genommen wurden. Man wurde seiner Würde komplett beraubt, zur Zwangsarbeit getrieben. Jesaja nimmt da dieses Bild einer zarten, verwöhnten Herrscherin,
die nie einen Finger krumm machen musste.
Genau. Und steckt sie bildlich in die unterste Schlammschicht der Sklaverei.
Aber Moment mal, darf ich da kurz einhaken?
Klar.
Waren nicht praktisch alle antiken Imperien arrogant? Ich meine, die ägyptischen Pharaonen hielten sich für Götter, die römischen Cäsaren taten später exakt das Gleiche. Was machte Babylons Hochmut laut Dr. Oswald so einzigartig fatal?
Das ist eine exzellente Frage. Ja, antike Herrscher hatten ein riesiges Ego. Aber Oswald legt den Finger auf einen ganz bestimmten Satz in Jesaja 47.
Den aus dem Intro, richtig.
Ja, dieser Satz bringt das babylonische Selbstverständnis auf den Punkt. Ich bin es und sonst gibt es niemanden. Was hieran so faszinierend ist, das ist kein normaler politischer Slogan.
Sondern eine theologische Aussage?
Exakt. In der hebräischen Theologie ist dieser Satz, diese absolute Ich-Aussage, ausschließlich Gott vorbehalten. Babylon beanspruchte also nicht nur göttliches Recht für sich, sie beanspruchten das göttliche Wesen selbst.
Ah, verstehe.
Wenn eine Nation, eine Institution oder ein Mensch in den tiefsten Winkeln seiner Seele sagt, ich bin der Einzige, der zählt, ich bin das absolute Zentrum des Universums, dann reißt das die Verbindung zur Realität komplett ab.
Wenn man dann glaubt, man steht über jeder Regel, über jeder Moral, das erinnert mich extrem an so manche Tech-Giganten oder unantastbare CEOs unserer Zeit.
Oh ja, ein sehr guter Vergleich.
Du hast da diese Unternehmen, die den kompletten Markt dominieren, Milliarden scheffeln und deren Algorithmen unser Leben steuern. Die Führungsetage lebt in einer Blase, völlig abgekoppelt von normalen Gesetzen. Sie glauben, sie seien too big to fail.
Bis sie es dann plötzlich nicht mehr sind.
Genau. Und dann, buchstäblich über Nacht, gibt es einen massiven Leak, einen Skandal, der Aktienkurs implodiert. Und plötzlich müssen sie, metaphorisch gesehen, die Mühlsteine drehen.
Richtig.
Ist dieser Fall Babylons nicht das ultimative Beispiel dafür, dass Macht, die auf Sand oder eben falschen Göttern gebaut ist, immer kollabiert?
Völlig richtig. Und diese strukturelle Instabilität zeigt sich am deutlichsten darin, wie solche Machtstrukturen mit anderen umgehen. Das führt uns direkt zur Frage der Gerechtigkeit.
Weil absolute Macht empathielos macht.
Ganz genau. Babylon war laut der prophetischen Sicht durchaus von Gott zugelassen worden, um Israel für dessen eigene Verfehlungen zu disziplinieren. Aber Babylon hat seine Befugnisse massiv überschritten.
Sie kannten keine Grenzen mehr.
Absolut keine Gnade gegenüber den Alten, den Schwachen, den Gefangenen. Warum? Weil jemand, der sich selbst für Gott hält, keine Empathie mehr empfinden kann. Andere Menschen sind für den nur noch Werkzeuge.
Sie dachten einfach, sie könnten mit den Exilierten machen, was sie wollten, weil niemand da war, der stark genug gewesen wäre, sie zur Rechenschaft zu ziehen.
Mhm.
Und aus dieser absoluten Machtarroganz entsteht ja diese unfassbare Grausamkeit. Dr. Oswald zieht da in der Quelle eine sehr klare Linie zwischen echter Gerechtigkeit und bloßer Rache.
Ja, ein sehr wichtiger Punkt in seinem Vortrag.
Und die Geschichte, die er da aus dem Libanon erzählt, die ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben.
Oh ja. Die ist heftig. Er zitiert einen jüdischen Journalisten, der 8 Jahre lang im Libanonkrieg stationiert war. Und dieser Journalist hat die nackte Mechanik der menschlichen Rache beobachtet und sie fast wie eine mathematische Formel aufgeschrieben.
Wie ging die noch gleich?
Du brichst meinen Finger. Genau, die Logik dort funktioniert so. Du brichst meinen Finger, ich breche dein Handgelenk. Du brichst mein Handgelenk, ich breche deinen Arm.
Boah.
Du brichst meinen Arm, ich breche dein Genick. Du brichst mein Genick, ich töte deine Frau. Du tötest meine Frau, ich töte deine Kinder. Du tötest meine Kinder, ich zerstöre deine Nation.
Das ist ein Abgrund, der nie endet. Das ist die pure Eskalation. Aber also, was bedeutet das nun alles für uns? Wenn ich mir unsere heutige Gesellschaft anschaue, so im Internet, funktioniert das doch oft genauso, oder?
Zumindest auf einer rhetorischen oder sozialen Ebene, ja.
Schau dir die sozialen Medien an. Jemand sagt etwas Falsches und die sofortige Reaktion ist nicht Korrektur, sondern die komplette mediale Vernichtung der Existenz dieser Person.
Cancel Culture sozusagen.
Genau. Und Rache fühlt sich im Moment, in dem man sie ausübt, ja unheimlich wie Gerechtigkeit an. Man will, dass der andere für den Schmerz brennt, den er verursacht hat. Wie genau differenziert Oswald hier zwischen dieser toxischen Rache und echter Gerechtigkeit?
Der Kernunterschied liegt im Motiv. Rache ist letztlich ein egoistischer Versuch, den eigenen verletzten Stolz wiederherzustellen.
Mhm.
Es geht nur darum, das eigene gekränkte Ego zu reparieren, indem man den anderen zerstört. Göttliche Vergeltung oder eben wahre Gerechtigkeit zielt aber auf die Wiederherstellung einer moralischen Ordnung ab. Das wirft eine wichtige Frage auf.
Nämlich?
Wie entkommen wir dem? Oswald bringt hier das Konzept der Furcht des Herrn ins Spiel, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen.
Furcht des Herrn klingt für moderne Ohren aber immer sofort nach einem zornigen Gott mit Blitzen in der Hand.
Ja, und genau dieses Missverständnis räumt er aus. Es geht nicht um die Angst, vom Blitz getroffen zu werden. Es geht um das tiefe, unerschütterliche Bewusstsein der eigenen Verantwortlichkeit. Er nutzt da das Beispiel eines Vaters und seines Kindes.
Stimmt, das fand ich sehr einleuchtend.
Warum missbraucht ein guter Vater seine physische Überlegenheit gegenüber seinem Kleinkind nicht? Nicht, weil das Kind sich wehren könnte.
Das wäre ja absurd.
Sondern, weil der Vater weiß, dieses Kind wurde mir anvertraut. Und es gibt eine höhere Instanz, also Gott, der ich Rechenschaft für dieses Leben ablegen muss.
Die Furcht des Herrn ist also das Eingeständnis, ich bin nicht Gott, ich bin nicht autonom.
Perfekt zusammengefasst. Wenn wir glauben, wir müssten mit eiserner Faust selbst für absolute Gerechtigkeit sorgen, werden wir am Ende genauso grausam wie Babylon.
Das ist wirklich ein heftiger Spiegel für uns heute. Wir müssen also von diesem Thron unserer eigenen Autonomie runter. Aber lass uns mal schauen, was passiert, wenn Imperien oder Individuen merken, dass ihre physische Macht an Grenzen stößt.
Dann wird es oft noch dunkler.
Genau. Wenn das Schwert nicht mehr reicht, greift der Mensch ja zu einer anderen Waffe. Geheimem Wissen und Manipulation. Plötzlich reden wir nicht mehr über Militär, sondern über Omen, Magie und Astrologie.
Richtig. Und hier müssen wir genau hinschauen, wie antike Gesellschaften funktionierten. Wir dürfen uns das nicht wie ein paar zwielichtige Wahrsager auf einem Jahrmarkt vorstellen.
Sondern?
Babylon hatte laut historischen Quellen rund 70 Bände voller Omentexte. Das war hochgradig institutionalisiert. Sie haben die Sterne gedeutet, Leberschauen bei Opfertieren durchgeführt.
Warte, Leberschau? Als Wissenschaft? Wie genau muss ich mir das vorstellen?
Ja, die Priester untersuchten die Leber eines geschlachteten Schafes auf winzigste Anomalien, Verfärbungen, Formabweichungen. Und das glichen sie dann mit riesigen Katalogen ab, in denen stand, was ähnliche Anomalien in der Vergangenheit für Auswirkungen auf Kriege oder Ernten hatten.
Das ist ja ein enormer Aufwand.
Absolut. Das war das Äquivalent zu ihrer nationalen Wissenschaft und Bürokratie. Und warum dieser Aufwand? Weil okkulte Praktiken und Magie etwas Unglaubliches versprechen.
Nämlich Macht.
Genau. Sie versprechen Kontrolle über die Zukunft und Macht über die Natur, ohne dass du dich moralisch oder persönlich verändern musst.
Ah. Es ist wie ein Cheatcode für die Realität. Du musst kein guter Mensch sein, du musst nicht gerecht regieren, du musst nur die richtige Formel kennen, das richtige Opfer bringen und schon manipulieren die Götter die Welt zu deinen Gunsten.
Exakt das. Und das führte dazu, dass Bildung und Wissen in Babylon nicht dazu dienten, Mitgefühl zu entwickeln oder die Gesellschaft weiser zu machen. Wissen war einfach eine Waffe.
Um den eigenen Status aufzublasen.
Richtig. Und die Zügel der Macht noch fester in die Hand zu nehmen. Aber Jesaja sagt in Kapitel 47 voraus, wenn die echte Krise kommt, wenn das Schicksal sich wendet, wird all dieses berechnende Wissen kollabieren. Babylon verliert in einem Moment alles und ihre Astrologen können sie nicht retten.
Und hier wird es wirklich interessant. Weißt du, wir schauen heute mit so einer Überheblichkeit auf diese alten Kulturen herab. So nach dem Motto, wie primitiv eine Schafsleber zu lesen.
Ja, das denken wir oft.
Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist unser heutiger Glaube an Algorithmen, prädiktive Datenmodelle und endlose Informationsbeschaffung nicht oft exakt dasselbe?
Ein sehr provokanter Gedanke. Aber da ist was dran.
Wir sammeln Terabytes an Daten, wir tracken jedes Konsumentenverhalten, wir bauen gigantische KI-Modelle, wir wollen die maximale Kontrolle, den perfekten Algorithmus, der uns vor jedem Risiko schützt, ohne uns moralisch anzustrengen.
Wir wollen die Zukunft berechnen.
Genau. Aber am Ende platzt die Blase. Ein globales Event, eine Pandemie, ein Finanzcrash. Und wir stehen, wie Dr. Oswald sagt, nur mit Schleim an den Händen da. All die Modelle sind nutzlos.
Das ist eine brillante Parallele. Und Oswald vertieft das auch noch. Er spricht aus seiner eigenen Erfahrung in der akademischen Welt.
Den Elfenbeintürmen.
Genau. Bildung und Daten sind ja nicht von Natur aus schlecht. Aber wenn Wissen zum reinen Selbstzweck wird, entsteht eine extrem toxische Dynamik. Ein ständiges Dog-Eat-Dog. Forscher sammeln Wissen an, um Konkurrenten auszustechen. Es ist dieselbe babylonische Mentalität. Ich bin es und sonst niemand.
Okay, wir haben jetzt sehr intensiv über Babylon gesprochen. Sie gehen unter, wegen falschem Wissen. Aber auf der anderen Seite haben wir ja Israel. Die sitzen im Exil. Die müssten es doch besser wissen, oder?
Sollte man meinen. Aber Dr. Oswald zeigt, dass sie ein komplett anderes, aber genauso tödliches Problem haben. Sie haben das wahre Wissen. Aber sie hören einfach nicht zu.
Das zieht sich ja durch das ganze Kapitel 48.
Das ist der große, tragische Kontrast. Das Wort hören oder zuhören taucht in diesem Kapitel unfassbare 10-mal auf. Gott muss sie regelrecht anflehen.
Oswald erzählt da doch dieses amüsante Beispiel mit dem Kind.
Ja, genau. Er vergleicht Gottes Reden zu Israel mit einem erschöpften Vater, der versucht, mit seinem Kind zu sprechen, das starkes ADHS hat.
Der Vater kann nicht einfach sagen, mach dich fertig fürs Bett?
Er muss wahrscheinlich jeden Schritt einzeln diktieren. Ganz genau. Er muss sagen, erstens, du gehst jetzt ins Bad. Zweitens, du nimmst die Zahnbürste. Genau diese frustrierende, repetitive Struktur finden wir in Jesajas Text.
Aber warum waren sie so unaufmerksam? Die waren im Exil. Man hängt doch da an jedem Wort der Hoffnung.
Verwiss nicht. Babylon war extrem attraktiv. Es war reich, laut, schillernd. Viele Israeliten hatten sich im Exil sehr komfortabel eingerichtet. Sie nannten sich das Volk Gottes.
Aber der Glaube war nur noch oberflächlich.
Richtig. So wie heute jemand auf einem Formular christlich ankreuzt, weil er keiner anderen Religion angehört. Aber sein Leben wird zu 100% von Algorithmen und Karriere getrieben.
Das bringt uns zum entscheidenden Punkt dieser Kapitel. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden. Moment, das ist dein Satz, sorry.
Alles gut. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann beleuchtet Oswald hier das Wesen der wahren Gnade. Gnade wird nicht durch gutes Verhalten oder Reue erzeugt.
Sondern?
Sie kommt allein aus Gottes Charakter. Und um das zu verdeutlichen, weist er auf das hebräische Wort bara hin, das Wort für erschaffen.
Was ist der Unterschied zwischen erschaffen und machen in diesem Kontext?
Götzen können nur aus Vorhandenem machen, aus Holz oder Stein. Aber Gott kann bara, also erschaffen, etwas völlig Neues in die Existenz rufen.
Wie die Sache mit König Kyros.
Exakt. Der persische König Kyros eroberte Babylon und beendete plötzlich eine 700 Jahre alte Praxis des Exils. Er schickte die Gefangenen heim. Etwas völlig Neues, das niemand berechnen konnte.
Ein kompletter Paradigmenwechsel. Und da möchte ich für dich, der uns gerade zuhört, den Bogen ins Hier und Jetzt spannen. Sind wir durch unseren endlosen Konsum von Artikeln und Podcasts manchmal genauso taub geworden? Wir nicken kluge Gedanken ab, aber ändern nichts. Die Quelle ruft auf, werde kein guter Babylonier. Wo haben wir uns in unserem eigenen, sprichwörtlichen Babylon einfach bequem eingerichtet?
Eine sehr treffende Frage an uns alle.
Lass uns das Ganze zum Schluss zusammenfassen. Warum ist diese Betrachtung für dich heute so relevant? Wir haben die Gefahren der Selbstüberschätzung bei Babylon gesehen. Den Unterschied zwischen toxischer Rache und wahrer Gerechtigkeit. Die Falle, Wissen nur zur Kontrolle zu nutzen. Und die unverdiente Gnade, die uns auffordert, wirklich zuzuhören.
Ein gewaltiges Panorama an Lektionen.
Ich rede mich heute mit einem finalen Gedanken für dich. Gott beendete durch Kyros eine 700 Jahre alte, eiserne geopolitische Regel des Exils quasi über Nacht. Wenn so eine scheinbar unumstößliche historische Konstante in einem Augenblick durchbrochen werden kann, welche absolute Gewissheit in deinem Leben oder in unserer modernen Gesellschaft könnte schon morgen völlig auf den Kopf gestellt werden? Denk mal darüber nach.